Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich mache nur die Einleitung. Im Studio ist Maren Schönfeld. Wir sind bei Folge 356 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 294. Und das ist die Folge 2 von 4 zum Thema Hermann Sudermann, Frau Sorge, eine Neuerscheinung aus dem Input Verlag. Das Buch kostet 25 Euro und hat die ISBN 978-3-941-905 und dann die 726. Es hat fast 300 Seiten, Hardcover, Fadenheftung, also ein sehr schönes Buch. Maren, der Platz am Mikrofon ist deiner. Gib uns eine kurze inhaltliche Zusammenfassung von dem, was du jetzt nicht liest, und dann steigen wir in das Kapitel ein, was du lesen möchtest.
Ja, hallo Ralf. Heute ist die Lesung aus dem Buch, da freue ich mich drüber. Es geht ja darum, in dem Buch um die Familie Mayhöfer, die ihr schönes herrschaftliches Haus Helenenthal verlassen muss aus finanziellen Gründen und auf das ärmliche Anwesen namens Mussainen zieht. Dieser Vorfall ereignet sich direkt nach der Geburt Pauls, des jüngsten Sohnes, und wir begleiten Paul dann durch sein Leben bis ins Erwachsenenalter, bei dem er viele schlimme und schwierige Herausforderungen meistern muss. Die erste Stelle lese ich aus Pauls ganz früher Kindheit. Am Nachmittag desselben Tages wurde ihr ein fremder Besuch gemeldet. Eine schöne, vornehme Dame sei in einer glänzenden Equipage auf den Hof gefahren und begehre der kranken Herrin eine Wochenvisite abzustatten. Wer es denn sei? Sie habe ihren Namen nicht nennen wollen. Wie seltsam, dachte Elsbeth, die Mutter von Paul. Aber da sie in ihrem Kummer ein wenig an himmlische Sendungen zu glauben begann, sagte sie nicht nein. Die Tür öffnete sich. Eine schlanke, zart gebaute Gestalt mit feinen, weichen Gesichtszügen trat schwebenden Schrittes an das Bett der Wöchnerin. Sie ergriff ohne weiteres eine ihrer Hände und sagte mit einer sanften, leise verschleierten Stimme: »Ich habe meinen Namen verschwiegen, liebe Frau Mayhöfer, denn ich fürchtete, nicht angenommen zu werden, wenn ich ihn vorher nannte. Und am liebsten möchte ich auch jetzt ungekannt bleiben. Ich muss leider annehmen, dass Sie mich nicht mehr mit Wohlwollen betrachten werden, wenn Sie wissen, wer ich bin. Ich hasse keinen Menschen auf der Welt, erwiderte Elsbeth, geschweige denn einen Namen. Ich heiße Helene Douglas«, sagte die Dame leise und drückte die Hand der Kranken fester. Elsbeth fing sofort an zu weinen, die Besucherin aber, als ob sie eine alte Freundin wäre, schlang den Arm um ihren Hals, küsste sie auf die Stirn und sagte mit ihrer leisen, tröstlichen Stimme: »Seien Sie mir nicht gram. Das Schicksal hat es gewollt, dass ich Sie aus diesem Haus verdränge, aber Schuld habe ich nicht daran. Mein Mann hat mir eine Überraschung bereiten wollen, denn der Name dieses Gutes stimmt mit meinem Vornamen überein.« Meine Freude war sofort verschwunden, als ich hörte, unter welchen Verhältnissen er es erworben und wie gerade Sie, liebe Frau Mayhöfer, in dieser doppelt schweren Zeit haben leiden müssen. Da zwang es mich denn, mein Herz zu erleichtern, indem ich Sie persönlich um Verzeihung bete für den Kummer, den ich Ihnen bereitet habe und noch bereiten werde, denn Ihre Leidenszeit ist ja noch nicht vorüber. Elsbeth hatte, als ob dies so sein müsse, den Kopf an die Schulter der Fremden gelegt und weinte still vor sich hin. »Und vielleicht kann ich Ihnen auch ein wenig nützen«, fuhr diese fort, »mindestens dadurch, dass ich einen Teil Bitterkeit von Ihrer Seele nehme. Wir Frauen pflegen uns besser zu verstehen als die harten, heftigen Männer einander. Die gemeinsamen Leiden, die auf uns lasten, führen uns näher. Und vor allen Dingen eins. Ich habe mit meinem Mann gesprochen und bitte Sie in meinem und in seinem Namen, dieses Haus so lange als Eigentum zu betrachten, als es ihnen irgend beliebt. Wir bringen den Winter meistens in der Stadt zu und haben zudem noch ein zweites Gut, das wir durch einen Verwalter bewirtschaften lassen wollen. Sie sehen also, dass Sie uns in keiner Weise stören und höchstens einen Gefallen erweisen, wenn Sie noch ein halbes Jahr und darüber hier schalten und walten wie bisher. Elsbeth dankte nicht, aber der tränenfeuchte Blick, den sie zu der Fremden erhob, war Dank genug. Jetzt seien Sie wieder heiter, liebste Frau, fuhr diese fort, und wenn Sie für die Zukunft Rat und Hilfe brauchen, bedenken Sie, dass hier jemand ist, der viel an Ihnen gut zu machen hat. Und welch ein prächtiges Kind, sie wandte sich der Wiege zu, ein Junge oder ein Mädel? Ein Junge, sagte Elsbeth mit einem schwachen Lächeln. Findet er schon Geschwister in dieser Welt? Aber was frag ich? Die beiden strammen, kleinen Kerle draußen, die mich am Wagen empfingen, darf ich sie näher kennenlernen? Nein, hier nicht, wehrte sie hastig ab. Es könnte sie noch mehr erregen. Später, später. Vorerst interessiert uns dieser kleine Weltbürger. Sie beugte sich über die Wiege und nestelte das Wickelzeug zurecht. Er macht schon eine ganz altkluge Miene, sagte sie scherzend. Die Sorge hatte an seiner Wiege gestanden, erwiderte Elsbeth leise und schwermütig. Daher hat er das alte Gesicht. Oh, nicht abergläubisch sein, meine Beste, erwiderte die Besucherin. Ich habe mir sagen lassen, dass Neugeborene in ihren Zügen oft etwas Greisenhaftes tragen. Das verliert sich bald. Gewiss haben auch Sie Kinder? Fragte Elsbeth. Ach, ich bin ja eine so junge Frau, erwiderte die Besucherin und errötete dabei. Kaum 6 Monate verheiratet, aber... Und sie errötete noch tiefer. Gott stehe Ihnen bei in Ihrer schweren Stunde, sagte Elsbeth. Ich werde für Sie beten. Das Auge der Fremden wurde feucht. Dank, 1000 Dank, sagte sie, und lassen Sie uns Freundinnen sein. Ich bitte Sie recht herzlich. Wissen Sie was? Nehmen Sie mich zur Patin für diesen Ihren Jüngsten und erweisen Sie mir den gleichen Liebesdienst, wenn der Himmel mich segnet. Die beiden Frauen drückten sich stumm die Hände. Ihr Freundschaftsbund war geschlossen. Als die Besucherin sie verlassen hatte, sah Elsbeth mit einem scheuen, traurigen Blick in die Runde. Es war noch eben so hell, so sonnig hier, murmelte sie, und ist jetzt wieder so dunkel geworden. Nach einer kleinen Weile kamen die beiden Ältesten, trotz der Abwehr der Wärterin, mit hellem Jubel in das Krankenzimmer gestürzt. Jeder hielt eine Zuckertüte in der Faust. »Das hat uns die fremde Dame geschenkt«, jauchzten sie. Elsbeth lächelte. »Psst, Kinder«, sagte sie, »ein Engel ist bei uns gewesen.« Die beiden kleinen Burschen machten ängstliche Augen und fragten, »Mama, ein Engel?« So wurde Frau Douglas Pauls Taufpatin. Wohl war Maihöfer nicht wenig ungehalten über die neue Freundschaft, denn »das Mitleid der Glücklichen brauche ich nicht«, pflegte er zu sagen. Aber als die milde, freundliche Frau zum zweiten Mal auf dem Hof erschien und ihm gut zuredete, wagte er nicht länger Nein zu sagen. Auch in den weiteren Verbleib auf der alten Heimstätte willigte er ein, freilich mit Widerstreben. Die Wirtschaft muß seinen, die er in der Tat noch am selben Tag käuflich erstanden hatte, war in so desolatem Zustand, dass ein Verweilen darin während der kalten Herbsttage für Frau und Kind gefährlich schien. Vor allem mussten die notwendigsten Reparaturen besorgt und Zimmermann, Maurer und Töpfer herbeigeholt werden, ehe an einen Umzug zu denken war. Nichtsdestoweniger sah sich Elsbeth durch den Eigensinn ihres Mannes gezwungen, lange bevor die Herrichtung der neuen Wohnung vollendet war, in diese überzusiedeln. Als nämlich eines Tages ein Inspektor des neuen Herrn mit einer Anzahl Arbeiter auf dem Hof erschien und in seinem Auftrag bescheiden um Unterkunft bat, erklärte er dessen Handlungsweise zu einer ihm geflissentlich angetanen Schmach und war entschlossen, keinen Tag länger auf dem Boden zu verweilen, der einst sein Eigentum gewesen. Es war ein kalter, trüber Novembertag, als Elsbeth mit ihren Kindern dem alten, lieben Haus Valet sagte. Ein feiner Sprühregen rieselte, alles durchnässend vom Himmel. In grauen Nebel eingehüllt, öde und trostlos, lag die Heide vor ihren Blicken. Das Jüngste an der Brust, die beiden älteren Kinder weinend um sich, bestieg sie den Wagen, der sie dem neuen, düsteren Schicksal entgegenführte. Als sie zum Hoftor hinausrollten und der kalte Heidewind ihnen mit eisigen Ruten ins Gesicht peitschte, da fing auch das Kleine, das so lange still und friedlich dagelegen, kläglich zu weinen an. Sie hüllte es fester in ihren Mantel und beugte sich tief über den zitternden Körper, um die Tränen nicht zu zeigen, die ihr unaufhaltsam über die Wangen rollten. Nach einer halben Stunde Fahrt auf lehmigen, regendurchweichten Wegen erreichte der Wagen sein Ziel. Fast hätte sie laut aufgeschrien, als sie das neue Heimwesen in seiner Trostlosigkeit und seinem Verfall vor ihren Blicken liegen sah. Langgestreckte, aus Lehm und Heidekraut gebaute Wirtschaftsgebäude, ein sumpfiger Hof, ein niedriges, mit Schindeln gedecktes Wohnhaus, von dessen Wänden der Kalk stellenweise abgebröckelt war und die nackte Mauer bloßlegte. Ein verwilderter Garten, in dem die letzten traurigen Reste des Sommers, Astern und Sonnenblumen, neben halb verwesten Küchenkräutern wucherten. Ringsum ein grell angestrichener Zaun, dem man vor seinem Ende noch eine letzte Ölung gegeben zu haben schien. Das war der Ort, an welchem die Familie des abgewirtschafteten Gutsbesitzers fortan zu Hause hatte. Das war der Ort, an welchem der kleine Paul heranwuchs, welchem die Liebe seiner Kindheit, die Sorge seines halben Lebens galt. Er war in seinen ersten Jahren ein zartes, siechendes Geschöpf, und in mancher Nacht zitterte die Mutter, dass das matte Lämpchen seines Lebens verlöschen werde, ehe der Morgen graute. Dann saß sie in dem düsteren, niederen Schlafzimmer, die Ellbogen auf die Kante des Bettes gestützt, und starrte mit brennenden Augen auf den mageren Körper, welchen ein Krampf schmerzhaft zusammenzerrte. Aber er überstand alle Krisen der ersten Kindheit, und mit 5 Jahren war er, wenn auch schwächlich an Gliedern und blass, fast welk im Gesicht, die alten Züge hatte er beibehalten, ein gesunder Knabe, auf dessen Emporkommen man Hoffnungen setzen konnte. In dieselbe Zeit fallen seine frühesten Erinnerungen. Die erste, die er sich in späteren Jahren vielfach zurückrief, war folgende. Das Zimmer ist halbdunkel, an den Fenstern blühen die Eisblumen und rötlich dringt der Schein des Abendrots durch die Gardinen. Die älteren Brüder sind Schlittschuhlaufen gegangen, er aber liegt in seinem Bett, denn er muss früh schlafen gehen und neben ihm sitzt die Mutter, die eine Hand um seinen Nacken gelegt, die andere auf der Kante der Wiege, in welcher die beiden kleinen Schwestern schlafen, die der Storch vor einem Jahr gebracht, beide an ein und demselben Tag. »Mama, erzähl mir ein Märchen«, bittet er, und die Mutter erzählte. »Was? Daran erinnert er sich nur dunkel, aber es war darin von einer grauen Frau die Rede, welche in allen trüben Stunden die Mutter besucht hatte«, eine Frau mit bleichem, hagerem Gesicht und dunklen, verweinten Augen. Sie war wie ein Schatten gekommen und wie ein Schatten gegangen, hatte die Hände über der Mutter Haupt gebreitet, ungewiss, ob zum Segen oder zum Fluch, und allerhand Worte gesprochen, die auch auf ihn, den kleinen Paul, Bezug hatten. Es war darin von einem Opfer und einer Erlösung die Rede gewesen, aber die Worte vergaß er wieder, wahrscheinlich, weil er noch zu klein war, um sie zu verstehen. Aber einer Sache erinnerte er sich genau. Während er, schier atemlos vor Grauen und Erwartung, den Worten der Mutter lauschte, sah er plötzlich die graue Gestalt, von der sie sprach, leibhaftig an der Tür stehen, ganz dieselbe mit ihren erhobenen Armen und ihrem blassen, traurigen Gesicht. Er verbarg den Kopf im Arm der Mutter. Sein Herz pochte. Der Atem fing an, ihm zu fehlen. Und in Todesangst musste er aufschreien. »Mama, da ist sie, da ist sie!« »Wer, die Frau Sorge?« fragte die Mutter. Er antwortete nicht und fing an zu weinen. »Wo denn?« fragte die Mutter. »Dort, in der Tür«, erwiderte er, sich aufrichtend und ihren Hals umklammernd, denn er hatte große Angst. »O, du kleiner Dummer, Jan«, sagte die Mutter, »das ist ja Papas langer Reisemantel.« Und sie holte denselben her und hieß ihn Futter und Oberzeug betasten, damit er es genau wüsste. Und er gab sich da rein. Aber innerlich war er nur umso fester überzeugt, dass er die graue Frau von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und nun wusste er auch, wie sie hieß. Frau Sorge hieß sie. Aber die Mutter war nachdenklich geworden und ließ sich nicht bewegen, das Märchen zu Ende zu erzählen. Auch in späteren Zeiten nicht, mochte er sie noch so flehentlich bitten.
Das ist ein absoluter Cliffhanger. Du hast wunderbar gelesen. Wir sind ganz tief in der Geschichte drin. Folge 2 von 4 ist zu Ende. Liebe Maren, vielen Dank. Nächste Woche gibt sie Folge 3 von 4, Folge 357, wie Verlage Bücher machen, Teil 295. Hermann Sudermann, Frau Sorge. Vielen, vielen Dank. Ihnen allen wünsche ich einen schönen Tag. Kommen Sie gut durch diese Woche. Bis bald. Auf Wiederhören.